Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Khalifen Hazrat Mirza Masroor Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Es wurden über die Fitne in der Ära von Hazrat Abu Bakr berichtet. Diesbezüglich schreibt der verheißene Messias alaihi salam in seinem Buch Sirr al-Khilafa. Ibn Khaldun schreibt, sowohl die gewöhnlichen Menschen als auch das bedeutende Volk von Arabien hatten sich vom Glauben abgewandt. Die Banu Tay und die Banu Asad scharten sich um Tuleha und die Banu Ghatfan wurden Abtrünniger. Und die Banu Hawazin zogen sich zurück und hörten auf, diese Zakat zu zahlen. Auch die Oberhäupter der Banu Sulaym wurden zu Abtrünnigen. All dies war im gesamten Volk zu beobachten. Ibn Asir schreibt in seinen Geschichtswerken, die Araber wurden Abtrünnige, sowohl das einfache Volk als auch das bedeutende Persönlichkeiten aus allen Stämmen. Die Heuchelei kam zum Vorschein und die Juden und Christen begannen zu frohlocken. Aufgrund des Todes des Propheten zusammen, der geringen Anzahl der Muslime und der Fülle ihrer Feinde, glich der Zustand der Muslime den Schafen und Ziegen in einer regnerischen Nacht. Das heißt, dass sie aufgrund von Furcht sich an einer Stelle sammeln. Die Menschen fingen daraufhin zu sagen, zu Hazrat Abu Bakr, dass für die Menschen mittlerweile nur noch das Heer von Usama, dass die Armee von Usama eine muslimische Streitkraft sei. Wie sie sehen können, rebellieren die Araber gegen sie. Insofern ist es nicht angemessen für sie, dass sie die Gruppe von Muslimen von sich selbst trennen. Daraufhin sagte Hazrat Abu Bakr, bei dem einen, in dessen Hand meine Seele liegt. Selbst wenn ich mit Gewissheit wüsste, dass die Bestien mich zerreißen werden, würde ich dennoch Usamas Armee gemäß dem Befehl des Propheten aussenden. Ich kann die Entscheidung des heiligen Propheten niemals widerrufen. Also Abdullah bin Masud sagt, der verheißene Messias, der das sagt, und zitiert dabei Abdullah bin Masud, nach dem Tod des heiligen Propheten waren wir in einer solchen Lage, dass wenn Allah uns durch Abu Bakr nicht gnädig gewesen wäre, so wären wir beinahe zugrunde gegangen. Er ruft uns zusammen für die Zakat von Binti Mahas, nämlich ein weibliches Kamis, welches das erste Lebensjahr vollendet hat, um Binti Labun, nämlich ein weibliches Kamel, welches das zweite Lebensjahr vollendet hat, zu kämpfen. Dass wir die arabischen Siedlungen einnehmen und fortfahren sollten, Allah anzubeten, bis der Tod uns einholt. In diesem Diskurs können auch einige Missverständnisse entstehen und es kann auch die Frage auftreten, ob im Islam Apostasie erlaubt sei und die Strafe dafür der Tod sei. Dazu möchte ich es kurz erläutern. Der heilige Prophet, nachdem er verstorben ist, ist fast das ganze arabische Volk in Apostasie verfallen. Manche haben sich öffentlich vom Islam entfernt, andere weigerten sich, das Zakat zu entrichten. Dann hat Hazrat Abu Bakr sie alle bekämpft. In den Büchern der Geschichtsbüchern steht geschrieben und in Biografien wird für all diese Menschen das Wort Murtadin, also Abtrünnige, benutzt. Weswegen die späteren Historiker und Biografieautoren einem Irrtum unterlagen. Und sie der Grund der Verbreitung einer falschen Lehre wurden, dass mit dem Tod, dass Abtrünnigkeit mit dem Tod bestraft werden muss. Deswegen hat Abu Bakr gegen alle Murtadin den Dschihad ausgerufen und all jene töten lassen, die nicht wieder den Islam angenommen haben. So haben die Historiker Abu Bakr als Beschützer der Überzeugung an das Khatme Nubuwwat und dessen Held dargestellt. Obwohl die Wahrheit ist, dass in der Ära der Khulafa'i Rashida Khatme Nubuwwat und die Lehre des Khatme Nubuwwat, dass es solche Überzeugungen gar nicht gab, noch solche Gedanken da waren. Auch wurden jene nicht bekämpft, weil das Khatme Nubuwwat in Gefahr war oder die Strafe für Murtadin, also der Abtrünnige, der Tod war und sie deshalb getötet wurden. Es wird weiterhin noch Details dazu berichtet, wieso gegen sie das, der Krieg ausgerufen wurde. Doch zuvor ist es wichtig zu erwähnen, welche Lehre der Heilige Koran und der Heilige Prophet gegeben hat, ob die Straftat des Murtad, des Abtrünnigen, der Tod ist oder was anderes. In der islamischen Theologie wird Murtad jener bezeichnet, der dem Islam abtrünnig ist, das heißt, sich vom Islam entfernt, nachdem er diesen angenommen hat. Wenn wir uns den Heiligen Koran vor Augen halten, so wird ersichtlich, dass Allah an vielen Stellen zwar Abtrünnige erwähnt hat, aber für sie nicht den Tod oder eine andere Strafe im Diesseits vorgesehen hat. In den folgenden Versen wird es auch ersichtlich. Im ersten Vers heißt es, Das heißt, wer aber unter euch von seinem Glauben abtrünnig wird und in einem solchen Zustand stirbt, dass er ein Ungläubiger ist, das sind jene, deren Taten auf dieser Welt auch nicht mehr wertvoll sind und auch nicht im Jenseits. Und das sind diejenigen, die in Feuer kommen werden und darin lange weilen werden. In diesem Vers wird der Zustand beschrieben, dass jemand den Unglauben annimmt und dann schlussendlich in diesem Zustand stirbt. Dadurch wird ersichtlich, dass die Strafe für einen Abtrünnigen nicht der Tod ist. Wenn es dazu eine Todesstrafe geben sollte, dann wäre dies nicht so beschrieben worden, dass ein solcher Abtrünniger in diesem Zustand stirbt. An einer anderen Stelle heißt es im Koran,
أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Wallahu wasiun alim.
O, die ihr glaubt, wer von euch sich von seinem Glauben abkehrt, so wisse, Allah wird bald ein anderes Volk bringen, das er liebt und das ihn liebt. Gütig und demütig gegen die Gläubigen und hart wieder die Ungläubigen. Sie werden streiten auf dem Wege Allahs und werden den Vorwurf des Tadelnden nicht fürchten. Das ist Allahs Huld. Er gewährt sie, wem er will, denn Allah ist freigebig und allwissend. Auch an dieser Stelle wurden die Abtrünnigen erwähnt und den Gläubigen wurde die frohe Kunde gegeben, dass Allah anstelle dieser Menschen Völker gewähren wird. Aber nirgends wurde erwähnt, dass diejenigen, die abtrünnig werden, sie getötet werden sollen oder eine andere Strafe ihnen gegeben werden soll. Dann gibt es einen weiteren Vers, der jegliche Art von Zweifel beseitigen lässt. Es ist ein Vers aus der Surah Nisa.
Innal ladhina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran.
Die aber glauben und hernach ungläubig wurden, dann wieder glaubten, dann abermals ungläubig wurden und noch zunahmen im Unglauben, denen wird Allah nimmermehr vergeben, noch sie des Weges leiten. Hierin ist eine deutliche Verneinung erkennbar. Die Strafe der Abkehr vom Glauben der Abtrünnigen ist nicht der Tod. Und dies wird auch so in unseren Literaturen interpretiert. Auch Exegeten haben es beleuchtet. Also Khalifatul Masih der vierte Remla hat in seiner Übersetzung des Koran es auch einigermaßen verdeutlicht. Dieser Vers verneint den Glaubenssatz, dass die Strafe der Abkehrer des Glaubens die Todesstrafe ist. Es heißt, wenn jemand sich vom Glauben abkehrt, dann wieder glaubt, dann wieder abkehrt und wiedermals glaubt, dessen Entscheidung liegt bei Allah. Wenn dieser aber im Zustand des Kufr, also des Unglaubens, stirbt, dann wird er wahrlich der Höllenbewohner sein. Wenn die Strafe der Abkehr vom Glauben die Todesstrafe wäre, dann wäre die Erwähnung des mehrmaligen Glaubens und der Abkehr nicht getätigt worden. Des Weiteren gibt es auch weitere Verse im Heiligen Koran, die sich in grundsätzlicher Form gegen die Todesstrafe eines Abtrünnigen richten. Allah sagt:
وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.
Und sprich: Die Wahrheit ist es von eurem Herrn. Darum lasst den gläubig sein, der will, und den ungläubig sein, der will. Siehe, wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, dessen Zeit sie umschließen wird, dessen Zelt sie umschließen wird. Wenn sie dann um Hilfe schreien, so wird ihnen geholfen werden, mit Wasser gleich geschmolzenem Blei, das die Gesichter verbrennt. Wie schrecklich ist dieser Trank und wie schlimm ist das Feuer als Lagerstatt. Ferner wird gesagt, dass es keinen Zwang im Glauben geben darf. Es heißt:
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
Es soll kein Zwang sein im Glauben. Gewiss, Wahrheit ist nun mehr deutlich unterscheidbar vom Irrtum. Wer also sich von dem Verführer nicht leiten lässt und an Allah glaubt, der hat sicherlich eine starke Handhabe gegriffen, die kein Brechen kennt. Und Allah ist allhörend und allwissend. Es wurden einige Verse aus dem Heiligen Koran als Beispiele vorgetragen, in denen das Ausüben von Härte, Zwang und einer Strafe in jeglicher Art im Namen des Glaubens verboten wird. Das Nichterwähnen einer Strafe bei der Thematik des Abtrünnigen ist eine Führung für uns. Die islamische Scharia legt keine körperliche bzw. weltliche Strafe für denjenigen fest, der sich vom Glauben abkehrt. Die koranische bzw. islamische Lehre wird unter anderem auch dahingehend unterstützt, dass im Heiligen Koran an vielen Stellen die Heuchler erwähnt werden. Die üblen Taten der Heuchler werden im Vergleich zu den Ungläubigen mit Nachdruck erwähnt. Sie werden als Fasik bezeichnet. Ebenfalls werden sie auch als Kafir genannt. Im Koran wird erwähnt, dass nachdem sie den Glauben angenommen haben, sich vom Glauben abgekehrt haben. Indes wurde für keinen Abtrünnigen irgendeine Strafe genannt. Die islamische Geschichte ist Zeuge davon, dass für keinen Heuchler eine Strafe aufgrund ihrer Heuchelei erteilt wurde. So heißt es im Heiligen Koran über die Heuchler.
ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
Sprich, spendet nur willig oder unwillig. Es wird von euch doch nicht angenommen. Denn wahrlich, ihr seid ein ungehorsames Volk. Nichts anderes verhindert die Annahme ihrer Spenden, als dass sie nicht an Allah und an seinen Gesandten glauben und nur mit Trägheit zum Gebet kommen und ihre Spenden nur widerwillig geben. In diesem Vers wurden die Heuchler als ungehorsames Volk und als Ungläubige gegenüber dem Propheten und Allah bezeichnet. Über das Ausmaß ihres Unglaubens heißt es weiter im Vers: Sie schwören bei Allah, dass sie nichts gesagt haben. Doch sie führten unzweifelhaft lästerliche Rede und fielen in Unglauben zurück, nachdem sie den Islam angenommen hatten. Sie sahen auf das, was sie nicht erreichen konnten. Und sie nährten nur darum Hass, weil Allah und sein Gesandter sie reich gemacht hatten, aus seiner Huld. Wenn sie bereuen, so würde es besser für sie sein. Wenden sie sich jedoch ab, so wird Allah sie strafen mit schmerzlicher Strafe in dieser Welt und im Jenseits. Und sie sollen auf Erden weder Freund noch Helfer finden. Weiter heißt es in der Surah Toba, Vers 66, versucht euch nicht zu entschuldigen, ihr seid... Versucht euch nicht zu entschuldigen, ihr seid...
La ta'tazeru kad kafartum ba'da imanikum. Koi uzur pesh na karo.
Ihr seid ungläubig geworden, nachdem ihr geglaubt habt. Darüber hinaus wurde eine ganze Sura, also die Sura al-Munafiqun, über die Heuchler hinabgesandt, in der es gesagt wurde:
Junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Zalika bi annahum amanu summa kafaru wa tubi'a ala qulubihim wa hum la yafqahun.
Sie haben sich aus ihren Eiden ein Schild gemacht. So machen sie abwendig vom Wege Allahs. Schlimm ist, was sie tun. Dies, weil sie glaubten und hernach ungläubig wurden. So ist ein Siegel auf ihre Herzen gesetzt worden, also dass sie nicht verstehen. Also hier wurde zunächst ihr Glaube und danach ihr Unglaube erwähnt. Doch es wurde keine Strafe diesbezüglich genannt. So gibt es viele Verse, in denen solche Menschen beschrieben werden, die glauben und danach ihren Glauben verkünden oder ihre Handlungen sie zu Ungläubigen machen. Sie wurden zwar als Fasik, also ungehorsam, Kafir und Apostat bezeichnet, doch es wurde keine Todesstrafe für solche Menschen verhängt. Doch was der heilige Prophet Sallam sagt über jene, die vom Glauben abgekehrt sind, wir haben bislang einige Verse aus dem Koran besprochen, doch was sagt der heilige Prophet Sallam, über dem es heißt, dass sein Leben der Koran war? Der durch die Umsetzung der Gebote im Koran in seinem praktischen Leben ein Vorbild für uns ist. Was hat diese gesegnete Person über den Unglauben bzw. über diejenigen gesagt, die sich vom Glauben abgekehrt haben? Im Bukhari gibt es ein Ereignis, welches uns dies verdeutlicht. Es zeigt uns, dass auch der Prophet Sallam den Apostaten nur aufgrund der Apostel sie keine Strafe verhängt hat. Also Jabir bin Abdullah berichtet, dass ein Wüstenbewohner zum heiligen Propheten Sallam kam und den Islam annahm. Am nächsten Tag bekam er in Medina starkes Fieber, ging zum heiligen Propheten Sallam und sagte, dass ihm sein Treuegelübnis zurückgegeben werden solle. Er kam wieder zum heiligen Propheten und sagte ihm wieder, dass ihm sein Treuegelübnis zurückgegeben soll. Er kam dreimal zum Propheten, doch der Prophet Sallam antwortete ihm nicht. Dann verließ der Wüstenbewohner die Stadt Medina. Daraufhin sagte der heilige Prophet Sallam, dass Medina wie eine Brennerei sei. Sie wirft den Schmutz raus und destilliert die wahren und reinen Dinge. Maulvi Sher Ali Sahib schreibt in seinem Buch Qatl-e Murtad und Islam, das ist ein Buch von ihm. Dieses Buch wurde unter der Aufsicht des zweiten Khalifen Rizat al-Anna fertiggestellt. Dort heißt es, dieses Hadith wurde erwähnt und dann weiter wurde geschrieben. Die Tatsache, dass der Mann so oft zum Propheten Sallam ging, verdeutlicht, dass es für einen Apostaten keine Strafe gibt. Sonst würde er niemals zum heiligen Propheten Sallam gehen, sondern würde versuchen, heimlich zu entkommen, ohne niemanden über seine Apostasie in Kenntnis zu setzen. Uns wird gesagt, dass der Islam die Todesstrafe für Apostasie bestimmt hat, um die Apostaten zu stoppen und die Menschen dazu zu zwingen, im Islam zu bleiben. Wenn diese Sache der Wahrheit entspricht, warum hat dann der heilige Prophet Sallam diese Person nicht gewarnt? Der Person, die mehrmals zu ihm Sallam gekommen ist und gesagt, bedenke, dass im Islam die Strafe für einen Apostaten die Todesstrafe ist. Wenn du vom Glauben abkehrst, so wirst du getötet. Die Person hat es mehrmals angekündigt, sich vom Glauben abzukehren. Es war die Befürchtung vorhanden, dass sie diesen Schritt unternimmt und weggeht. Wieso wurde in einer solchen Situation keine Wache für sie bestimmt? Damit, wenn sie abtrünnig wird und gehen möchte, sie gefasst werden kann. Ferner, dass sie gemäß der Scharia bestraft wird. Wieso haben die Gefährten ihnen nicht gesagt, O du, wenn du weiterleben möchtest, dann solltest du nicht die Apostasie in den Mund nehmen. Denn in dieser Stadt gilt die Regel, dass wenn jemand den Islam annimmt und sich hiernach abkehrt, dieser sofort getötet wird. Kurzum, die mehrmalige Ausdrückung des Beduinen, den Glauben zu verlassen, und die mehrmaligen Besuche zum heiligen Propheten zusammen und die Tatsache, dass der heilige Prophet zusammen ihn bezüglich der Apostasie nicht gedroht hat, auch nicht der Ausspruch der Todesstrafe durch die Gefährten und schlussendlich das Verlassen von Medina ohne irgendwelche Hürden, all diese Tatsachen bezeugen deutlich, dass im Islam keine Strafe in der Scharia vorgesehen ist für Abtrünnige. Ebenfalls der Ausdruck einer Freude des heiligen Propheten Sallam und die Aussage, dass Medina wie eine Brennerei sei und den Schmutz beseitigt, dies zeigt deutlich, dass er, sallallahu alaihi wasallam, gegen diese Handlung war, durch Zwang jemanden zum Islam zu bringen. Ebenfalls war er dagegen, wenn also Ebenfalls der Ausdruck einer Freude des heiligen Propheten und die Aussage des Medina, wie eine Brennerei sei und den Schmutz beseitigt, zeigt deutlich, dass er gegen diese Handlung war, durch Zwang jemanden zum Islam zu bringen. Ebenfalls war er dagegen, dass durch Zwang die Menschen davon abgehalten werden, sich vom Glauben abzukehren. Im Gegenteil, wenn eine unreine Person sich vom Islam entfernt hat, so war er darüber nicht unzufrieden. Er hat ebenso nicht versucht, dass diese Person gegen ihren Willen durch Zwang im Islam gehalten wird. Stattdessen war das Verlassen einer solchen Person so, wie das eine unreine Person etwas Reines verlassen hat. Wenn es sein Grundsatz wäre, dass eine Person, die einmal den Islam angenommen hat, diese mit allen Mitteln gezwungen wird, im Islam gehalten zu werden, und wenn sie in keiner Weise zustimmt, sie getötet wird, damit dadurch ein Exempel für andere statuiert wird, dann hätte er nach dem Verlassen des Beduinen wütend sein sollen. Er hätte die Gefährten getadelt. Wieso wurde sie nicht gefasst und ihnen den Tod angedroht? Der heilige Prophet hätte die Gefährten die Anweisung geben sollen, dass sie rennen sollen, wo sich auch diese Person auch befindet, damit ihr diese Todesstrafe gegeben wird. Ersem hat dies jedoch nicht getan. Er hat in anderen Worten gesagt, es ist gut, dass diese Person nun gegangen ist. Dieser Mensch war nicht in der Lage, dass er unter den Muslimen bleibt. Gott hat selbst ihn von uns entfernt. Kurzum, das Beispiel des Beduinen ist ein starker Beleg, dass für einen Abtrünnigen keine Strafe in der Scharia vorgesehen ist. Bei den Muslimen war überhaupt nicht diese Handlungsweise vorhanden. Der zweite Beweis, dass für einen Abtrünnigen keine Strafe in der Scharia vorgesehen ist, sind die Bedingungen in der Sulh Hudaybiyah, durch diese der Heilige Prophet mit den Götzendienern aus Mekka das Abkommen abgeschlossen hat. In der Überlieferung von Sulh Hudaybiyah steht geschrieben, Bara bin Azib überliefert, dass der Heilige Prophet am Tag des Sulh Hudaybiyah mit den Götzendienern in drei Dingen Frieden geschlossen hat. Die erste Bedingung war jene, dass wenn aus den Götzendienern jemand Muslim wird und zum Heiligen Prophet geht, dann wird er ihn wieder zu den Götzendienern schicken. Die zweite Bedingung war jene, dass wenn jemand aus den Muslimen sich vom Glauben abkehrt und zu den Götzendienern geht, dann werden die Götzendiener ihn nicht zum Heiligen Propheten zurückschicken. Durch die zweite Bedingung des Friedensvertrages geht deutlich hervor, dass für einen Abtrünnigen keine Strafe in der Scharia vorgesehen ist. Denn wenn im Islam für einen Abtrünnigen eine Todesstrafe vorgesehen wäre, dann hätte der Heilige Prophet bei einer Angelegenheit der Scharia niemals den Götzendienern zugestimmt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Begebenheiten, durch die deutlich wird, dass der Heilige Prophet zu seiner Zeit einige Menschen abtrünnig vom Islam wurden, aber sie nicht angegriffen wurden aufgrund ihrer Abtrünnigkeit, sondern ausschließlich wegen der Abtrünnigkeit nicht bestraft worden sind, solange sie nicht einen bewaffneten Aufstand gestartet haben. Also Muslimot hat durch einen koranischen Vers auch diesen Sachverhalt erklärt. Dem Gesandten obliegt nur die deutliche Verkündigung. Hierbei wurde darauf hingewiesen, dass statt Waffen anzuwenden die Verkündung der eigentliche Grundsatz ist. Hazrat Abraham hat ebenfalls diesen Grundsatz angewendet. Den Menschen seiner Zeit wurde von Allah ebenfalls dies angewiesen, dass die Aufgabe unseres Propheten nur darin besteht, die Botschaft zu verkünden, nicht durch Waffen jemanden zu überzeugen. Dies ist die Zusammenfassung des Koran, dass durch Überzeugung und mit Argumentation die Aufgabe religiöser Menschen ist, Menschen zu überzeugen. Zwang auszuüben ist keine Handlungsweise von religiösen Menschen. Es ist jedoch bedauerlich, dass die Welt diesen Sachverhalt bis heute nicht verstanden hat. Auch bei den Muslimen wird das Töten bei Abtrünnigkeit als erlaubt angesehen. Also Muslim sagt, sei es ein falscher oder richtiger Glaube, ein Satz. Es wird genauso als der Grundsatz angesehen, so wie der Muslim seine Religion als wahrhaftig ansieht. Das Dogma des Christentums ist falsch. Jedoch lautet die Frage, wie die Mehrheit der Christen auf der Welt das Christentum sieht. Sie sehen es als wahrhaftig an. Die Religion des Hinduismus ist auch nicht wahrhaftig. Jedoch ist die Frage, wie die Mehrheit der Hindus über ihre Religion denkt, und sie achten es als wahrhaftig. Das Judentum ist sicherlich nicht mehr wahrhaftig. Auch hier lautet die Frage, wie die Mehrheit der Juden das ihre Religion sehen. Sicherlich sehen sie das Judentum immer als noch wahrhaftig an. Wenn nun das Töten einer Person aufgrund dieses Sachverhalts erlaubt ist, dass meine Religion wahrhaftig ist und die des anderen nicht, also nur das als Grund ausreicht, wieso hat ein Christ dann nicht das Recht, irgendeinen Muslimen zu töten? Wieso hat ein Hindu nicht das Recht, eine andere Person durch Zwang zum Hinduismus zu bewegen oder diese Person zu töten? Wieso haben dann nicht die Anhänger von Konfuzius in China das Recht, dass sie durch Zwang die Muslime in ihrer Gemeinschaft aufnehmen? In den Philippinen, wo 15.000 bis 20.000 Muslimen leben, schreibt Hazrat Mustamad. Das war zu der Zeit, als Hazrat Mustamad die Aussage getätigt hat. Jetzt sind es viel mehr. Wieso haben die Christen dort nicht das Recht, die Muslime durch Zwang zum Christentum zu bringen? Wieso hat Amerika nicht das Recht, die Muslime, die in ihrem Land leben, durch Zwang zum Christentum zu konvertieren? Wieso hat Russland nicht das Recht, dass es durch Zwang alle Christen zu Kommunisten kommen, alle durch Zwang zu Christen oder zu Kommunisten macht? Wenn Muslime Andersgläubige dazu zwingen können, ihre Auffassung anzunehmen, dann haben Andersgläubige logischerweise dasselbe Recht. Kann jedoch durch die Einführung dieses Rechtes Frieden auf der Welt etabliert werden? Kannst du nach der Einführung dieses Rechtes deinem Sohn erklären, dass diese Problemstellung richtig ist oder deiner Ehefrau? Dass die Christen das Recht hätten, Muslime zum Christentum zu zwingen? Die Muslime hätten das Recht, dass sie Christen zum Islam zwingen. Die Iraner hätten das Recht, dass sie alle Hanafiten zum Schiitentum zwingen und dass die Hanafiten das Recht hätten, alle zum Schiiten zwangsweise zu Sunniten machen. Kurzum ist das ein Gedanke, der der Vernunft vollendes widerspricht. Und kein Mensch kann ihn auch nur für einen Moment akzeptieren. Jedes Mal, als die Völker der vergangenen Propheten sich weigerten, gegen die Rechtschaffung Gottes zu akzeptieren, sprach Gott sie an. Wenn ihr selbst keine Rechtleitung erhalten möchtet, dann können wir euch keine Rechtleitung aufzwingen. Bedauerlicherweise gibt es in der gegenwärtigen Zeit unter Muslimen Menschen, die diese Tatsache ablehnen. Zurzeit sehen wir, dass die Mehrheit der Muslime genau das sagt. Wenn die Welt dieses Problem versteht, dann wird sicherlich der Gewalt und dem Unrecht in religiösen und politischen Angelegenheiten ein Ende gesetzt werden. Weder sollen die Menschen ihre Auffassungen auf anderen zwanghaft übertragen, noch sollen sie versuchen, ihre politischen Systeme in anderen Ländern zwanghaft zu etablieren. Der verheißene Messias Sallallahu Alaihi Wasallam sagt: Ich weiß nicht, woher und von wem unsere Gegner gehört haben, dass sich der Islam durch das Schwert ausgebreitet hat. Gott sagt im Heiligen Koran: La ikraha fi din. Es soll kein Zwang sein im Glauben. Wer hat dann zum Zwang aufgerufen? Welche Mittel des Zwanges gab es denn? Haben jene Menschen, die zum Islam gezwungen werden, diese Rechtschaffenheit und diesen festen Glauben besitzen? Und obwohl sie keinen Lohn erhalten und nur eine Anzahl von 200 bis 300 Mann ausmachten, tausende Menschen zum Kampf gegenübergetreten? Als sie dann die Anzahl von 1000 Mann erreichten, besiegten sie Armeen von mehreren hunderttausend Männern. Um ihren Glauben vor den Anschlägen der Feinde zu schützen, ließen sie sich köpfen wie Schafe und Ziegen. Sie ließen durch ihr Blut die Wahrheit des Islam versiegen. Sie waren solche Fanatiker in der Sache Allahs, um seine Einheit zu verbreiten, erduldeten sie Schwierigkeiten wie Derwische und gingen bis zu den Wüstengebieten Afrikas und verbreiteten dort den Islam. Dann nahmen sie jegliche Art von Leid in Kauf und gelangten nach China. Nicht um Krieg zu führen, sondern ausschließlich auf derwische Art. In dem Land angekommen, luden sie die Menschen zum Islam ein, was zur Folge hatte, dass durch ihren segensreichen Aufrufen mehrere Millionen Muslime in diesem Land geboren werden. Dann kamen sie nach Indien wie in Jutesäcken gekleidet, Derwische. Sie segneten viele Teile der Adi-Bewegung mit dem Islam. Bis zu den Grenzen Europas brachten sie den Ruf von La ilaha illallah. Antwortet ehrlich, kann diese Arbeit von Menschen vollbracht werden, die zum Islam zwangskonvertiert wurden, deren Herzen ungläubig und Zungen den Glauben verkünden? Nein, vielmehr ist es das Werk jener, deren Herzen erfüllt sind vom Licht des Glaubens und in deren Herzen nur noch Gott wohnt. Im Lichte dieser koranischen Verse und Aussagen wurde zwar bewiesen, dass die Strafe für Apostasie nicht der Tod ist. Nun stellt sich die Frage, wenn die Strafe für Apostasie nicht der Tod ist, warum hat denn Hazrat Abu Bakr die Abtrünnigen getötet und den Befehl erteilt, sie zu töten? Die Wahrheit ist, dass ein Studium der Geschichte sehr leicht erkennen lässt, dass die Abtrünnigen aus der Zeit von Hazrat Abu Bakr nicht nur vom Islam ausgetreten sind, vielmehr waren sie Rebellen, die tödliche Absichten verfolgten. Sie hatten nicht nur vor, die Stadt Medina anzugreifen und mörderische Pläne geschmiedet gegen die Muslime, vielmehr suchten sie die Muslime auch aus umliegenden Gegenden auf und töteten sie auf eine sehr barbarische Art. Sie wurden getötet, indem man ihre Gliedmaßen von ihnen trennte, lebendig wurden sie verbrannt. Diese Abtrünnigen machten sich von der abscheulichen Verbrechen wie Gewalt, Tyrannerei, Mord, Ausbeutung schuldig. Aus diesem Grund wurden diese kampfbereiten Menschen zur Verteidigung und als Vergeltungsakt bekämpft. Gemäß dem Vers, Jazaw Sayyad in Sayyad Misluha. Die Vergeltung für eine Schädigung soll eine Schädigung in gleichem Ausmaß sein. Dementsprechend wurden sie im gleichen Maße bestraft und Befehle ausgesprochen, sie zu töten, entsprechend der Verbrechen, die sie selbst begangen hatten. So werden in Geschichts- und Biografiebüchern Details genannt. In der Geschichte von Khamis steht geschrieben, dass Raja bin Hissam, der ein Abtrünniger war, mit einigen Reitern aus seinem Stamm nach Medina zog. Er wollte die Medinenser schon vor dem Abmarsch zum Krieg aufhalten werden oder er wollte sie in ihrer Unkenntniskeit angreifen. So erschien er plötzlich bei Abu Bakr und den Muslimen, die bei ihm waren, als sie in Unkenntnis waren. Die Abtrünnigen griffen nicht nur Medina an, sondern als Abu Bakr sie besiegte, erniedrigten sie auch die wahrhaftigen und treuen Muslime, die in den Stämmen lebten, wie ich schon in der letzten Freitagsansprache erwähnt habe, und die trotz der Apostasie ihres Stammes dem Islam treu blieben. Allama Tabri schreibt, dass nachdem Abu Bakr verschiedene angreifende Stämme besiegte, die Banu Sufyan und Abbas die Muslime angriffen, die unter ihnen lebten, und sie töteten sie auf jede Art und Weise. Und nach ihnen taten es weitere Stämme, genauso wie sie. Sie töteten also auch solche Leute, die dem Islam treu blieben. Allama ibn Asir schreibt, dass die Stämme Abbas und Banu Sufyan die unter ihnen lebenden Muslimen begannen zu töten. Und andere Stämme ahnten sie nach. Darauf schwor Hazrat Abu Bakr, dass er aus jedem Stamm diejenigen töten wird, die Muslime getötet haben. So wie erwähnt wurde, dass die Stämme, die zum Ableben des heiligen Propheten zusammen abtrünnig wurden, deren Apostasie war nicht nur auf religiösen Meinungsverschiedenheiten begründet, sie hintergingen die islamische Regierung, nahm das Schwert in ihre Hand und versuchten, Medina anzugreifen. Sie haben die Muslime ihrer Stämme angegriffen, sie ins Feuer geschmissen und sie töten ließen. So heißt in Tarikh Tabri in der Erwähnung von Khalid bin Walid, dass Asad und Radfan, Hasan und Sulaim und Dail die Niederlage erlitten, als Khalid ihre Verzeihung nicht akzeptierte, außer in dem Falle, dass sie ihnen die Leute bringen, die als Abtrünnige die Muslime ins Feuer setzten und sie tyrannisierten. Allama ibn Khuldun schreibt, dass die abtrünnigen Stämme Arabiens nach Medina zogen, damit Hazrat Abu Bakr mit den Muslimen Krieg führt. In Tarikh Tabri steht, dass als erstes Abs und Sufyan angegriffen wurden. So musste Hazrat Abu Bakr vor der Rückkehr von Hazrat Usama mit ihnen kämpfen. Allama ibn Khuldum schreibt, dass der Stamm Rabia abtrünnig wurde und sie stellten Munzir bin Numan hin, der als Maghrur bekannt wurde. Sie ernannten ihn als König. Allama Anishari, der ein Erläuterer des Bukhari ist, schreibt, dass Abu Bakr mit dem Zakat verweigern nur deshalb kämpfte, weil sie durch das Schwert die Zakat aufhielten und mit der muslimischen Gefolgschaft Krieg auslösten. Allama Shurkani schreibt, dass Imam Khatabi nach dem Ableben des heiligen Propheten zusammen über die Abtrünnigen und Zakatverweigerer schrieb. Dass diese Leute jene Abtrünnige sind und sie deswegen als Abtrünnige bezeichnet werden, weil sie sich in den Gruppen der Abtrünnigen anschlossen. Ein Schreiber hat in seinen Büchern immer wieder über die Abtrünnigen die Wörter Rebellion und Rebellen geschrieben. Sagt er, dass nachdem die Nachricht des Ablebens des heiligen Propheten zusammen ganz Arabien erreichte und überall die Rebellion entfacht wurde, die Region von Jemen jene war, sich am meisten die Rebellion entfachte. Obwohl der Zünder der Rebellion Ansi bereits getötet wurde, hatten unter den Banu Hanifa, Muselma und unter den Banu Asad Tuleha die Leute durch einen Anspruch auf Prophetentum zu sich gezogen und die Leute begannen zu sagen, dass der Prophet der verbündeten Stämme von Asad und Ratfan für immer geliebter ist als der Prophet aus dem Stamm Quraysh, weil der heilige Prophet Muhammad Sassam bereits verstorben ist und Tuleha lebendig ist. Als Abu Bakr all diese Rebellionen Nachrichten kam, sagte er, wir sollten warten, bis die genauen Berichte der ganzen Geschehnisse durch die Arbeitskräfte und Führer aus diesen Gegenden nicht ankommen. Es vergingen nicht viele Tage, dass die Berichte von den Anführern eintrafen. Aus den Berichten ging hervor, dass die Rebellen, dass aufgrund der Rebellen nicht nur der Frieden des Glaubens in Gefahr war, sondern auch das Leben der Leute, die sich den Abtrünnigen während der Apostasiewelle nicht anschlossen und dem Islam treu blieben. Unter diesen Umständen gab es für Abu Bakr keine andere Option, als mit ganzer Kraft der Rebellion zu entgegnen und die Rebellen um jeglichen Preis unter Kontrolle zu bringen. Ein Schreiber, Verfasser schreibt, dass in Hazrat Abu Bakrs Augen es diesen Abtrünnigen zu verdanken war, dass durch ihren Einfluss die Leute in verschiedenen Gebieten Arabiens sich immer mehr abgewandt haben und dank ihnen war das Licht des Islam und die vom Licht angezogenen Motten in großer Gefahr. Dann schreibt ein Schreiber, dass nach dem Tod des heiligen Propheten zusammen viele Oberhäupter Arabiens zu Apostaten wurden. Und jeder hat in seinem Gebiet seinem Ort unabhängig wurde. Laut den Forschern hatten diese Abwendungen meist einen politischen Hintergrund. Sehr selten war es religiöse Absicht. In den letzten Tagen des Lebens des Propheten Sassam erhoben einige Stammesführer Arabiens, um ihre politische Rebellion einen religiösen Mantel zu denken, den Anspruch des Prophetentums. Jedenfalls, diese Serie wird noch weiterhin verlaufen, inshallah künftig fortgeführt. Das Fazit all dieser Geschichtsquellen ist, dass die abtrünnigen Stämme diese Gartzahlung anhielten. Sie hielten die Zahlung der staatlichen Steuer gewaltsam ab. An einigen Orten wurden das Zakat-Besitztum geplündert. Es wurden Armeen vorbereitet. Das Khilafa in Medina wurde angegriffen. Die Muslime, die von Abtrünnigkeit ablehnten, wurden ermordet. Einige wurden lebend im Feuer verbrannt, folglich solche Abtrünnigen verdienten aufgrund der bewaffneten Rebellion gegen die Regierung und der Plünderung des Staatsbesitzes und der Tötung der Muslime und ihrer lebendigen Verbrennung die Todesstrafe, wie es der Heilige Koran besagt. Die Vergeltung für eine Schädigung soll eine Schädigung gleich dem Ausmaß sein. An einer anderen Stelle heißt es, der Lohn derer, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und Unordnung im Lande zu erregen trachten, wäre der, dass sie getötet oder gekreuzigt werden sollten oder dass ihnen Hände und Füße abgeschlagen werden sollten für den Ungehorsam oder dass sie aus dem Land vertrieben würden. Diejenigen, die Allah und den Propheten bekriegen, damit ist gemeint diejenigen, die den Propheten Gottes, seine Kalifen oder die islamische Regierung bekriegen, denn mit Allah kann man nicht streiten. Man kann ihn weder aufweigen noch einen Stein oder Pfeil abwerfen. Noch mit einem Schwert kann er bekämpft werden. Folglich ist mit Bekriegen Krieg mit den anderen gemeint. Mit dem Arabischen und Unordnung im Lande zu erregen trachten, wird darauf eingegangen, was sich mit Bekriegen mit Allah und dem Propheten gemeint ist. Die Erläuterung dazu ist, dass diejenigen, die Allah und den Propheten bekriegen, also Unfrieden im Land stiften, Mord, Raub, Plünderung und bewaffneten Aufstand begehen, ihre Strafe ist, dass sie getötet oder gekreuzigt werden sollten. Wie ich bereits sagte, habe ich einiges ausgeführt. Der restliche Teil wird inshallah das nächste Mal folgen. An dieser Stelle möchte ich einige Verstorbene erwähnen, deren Totengebete ich nach dem Gebet verrichten werde. Der erste ist Herr Mohammed Bashir Shahzab, der ein pensionierter Rabbi Silsila ist, der in Amerika gelebt hat. Im Alter von 91 Jahren ist er verstorben. Sein Vater hatte die Möglichkeit, 1926 das Gebet Bert abzulegen. Nach dem Bestehen der Mittelklasse im Jahre 1945 meldete er sich in der Madrasa Ahmadiyya an. 1952 schloss er den Test für den Arabischkurs mit einer guten Platzierung. Ab 1954 erhielt er von der Jamiatul Mubashirin Rabwah den Shahid-Abschluss. Danach studierte er ein Jahr lang Medizin. Von 56 bis 57 erhielt er die Möglichkeit, im Wakalat-e Tabshir zu dienen. 1956 bis 57 erhielt er die Möglichkeit, im Wakalat-e Tabshir zu dienen. Zu dieser Zeit begann er in Sierra Leone auch Pressearbeit. Danach zog er nach Nigeria. Dort leistete er auch gute Arbeit. Dann 1964, nach 3 Jahren, wurde er aus Nigeria zurückgerufen. Wurde aber wieder nach Nigeria geschickt. 1967 ging der Verstorbene nach Benin auf einer Missionarsreise. Dort machte er den Bürgern Tabligh und Allah, der Allmächtige, gab ihm die Möglichkeit, das Bett der Bürger zu erlangen. Als 1970 der dritte Khalif Rahimullah während seiner Afrika-Reise die Stadt Kano in Nigeria erreichte, präsentierte er Hazur 100 neue Ahmadis als Geschenk für Hazur, woraufhin Hazur Rahimullah sehr glücklich war, das Gebet abhielt und übergab seine Verantwortung an Herr Bashir Ahmed Shah. Als er 1970 zurückkehrte, erhielt er auch die Möglichkeit zur Umrah. 1983 wurde er als Zuständiger für den Friedhof bei Shri Maqbara in Rabwah ernannt. 1984, als das Gesetz gegen die Ahmadis verabschiedet wurde und als er Mirza Tahir Ahmad Rahimullah auswandern musste, erhielt er die Möglichkeit, an dem Tag die Freitagsansprache zu leiten. Er hat die Möglichkeit, an dem Tag die Freitagsansprache zu leiten. Aus dieser Hinsicht hat er auch in der Geschichte eine Erwähnung. Im Jahr 1988 stellte der Verstorbene aus persönlichen Gründen einen Antrag auf Rente an den vierten Kalifen, welcher auch angenommen wurde. Danach reiste er nach Amerika. Seiner Familie hinterlässt er seine Ehefrau, einen Sohn und 4 Töchter. Möge Allah gnädig mit ihm sein und seine Kinder dazu befähigen, mit der Gemeinde und dem Khilafat verbunden zu bleiben. Als nächstes erwähne ich Herr Rana Muhammad Siddiq. Er war der Sohn von Rana Ilmuddin aus Maliyawala in Sialkot. Er ist in den letzten Tagen verstorben. Der Verstorbene, der Vater des Verstorbenen, hat 1938 in Garden des Erwert abgelegt. Der Verstorbene war jemand, der regelmäßig das Gebet verrichtete. Er war sehr mutig und tapfer, liebte das Khilafat sehr, war jemand, der den Worten und den Geboten des Kalifen der Zeit immer Folge geleitet hat, hat auch stets seine Familie und Kinder dazu gerufen, dem Khilafat gehorsam zu sein. 1974 und 1984 musste er aufgrund von Gegnern der Jamaat auch eine schwierige Zeit durchleben. Trotzdem blieb er sehr tapfer und geduldig. Er hat 6 Söhne und 1 Tochter hinterlassen. Einer seiner Söhne ist Rana Muhammad Akram Mahmud Saab, der in Nigeria als Mrabit Silsila tätig ist, der aufgrund seiner Tätigkeit nicht am Totengebet und Beerdigung seines Vaters teilnehmen konnten. Zuvor verstarb auch schon 2018 seine Mutter, weswegen er auch dort nicht teilnehmen konnte. Möge Allah ihm auch Geduld geben und dem Verstorbenen vergeben und ihm gnädig sein. Die nächste Erwähnung ist vom ehrenwerten Dr. Mahmud Ahmed Khaja aus Islamabad. Er ist in den vergangenen Tagen verstorben. Im Alter von 78 ist er verstorben. Durch die Gnade Allahs war er Musi gewesen. In seiner Familie kam die Ahmadiyyat durch seinen Vater Khaja Muhammad Sharif Saab. Dieser hat durch einen Traum an der Hand des zweiten Khalifen sein Treugelübde abgelegt. Er war ein sehr frommer Mensch gewesen. Deshalb hat ihn Allah, obwohl die restliche Familie gegen die Gemeinde war, dreimal im Traum dazu aufgefordert, das Bett des weißen Messias abzulegen. Und er legte es danach letztendlich ab. Herr Dr. Mahmud Khaja Sahab erlangte seine anfängliche Bildung in Peshawar. Dann 1966 machte er an der Universität Peshawar einen MSc in Chemie. Dann 1973 erlangte er an der La Trobe Universität in Melbourne, Australien. Sie heißt entweder Trobe oder Trobe. Dort erlangte er den PhD. Sowohl in Pakistan als auch im Ausland lehrte er. In Ghana lehrte er auch an der Cape Coast Universität. Dort hatte ich ihn auch kennengelernt. Ich habe in ihm gesehen, dass er ein sehr schlichter, selbstloser und demütiger Mensch war. Er war ein sehr guter Forscher. Sowohl in Pakistan als auch im Ausland wurde er als Forscher sehr geschätzt. Er heiratete die Tochter von Herrn Chaudhry Gramullah Sahib. Sie haben einen Sohn und eine Tochter.
Khaja Sahib, Dr. Mahmud Khaja Sahib,
Dr. Khaja Sahib erhielt im Rahmen des Nusajan-Programms die Möglichkeit, von 79 bis 84 in Sierra Leone mit seiner Ehefrau zu dienen. Sein Sohn, Herr Dr. Tariq Khaja, sagt, dass er besonders während des Ramadan den Heiligen Koran mit Übersetzung und sehr viel Konzentration und Aufmerksamkeit las. Er legte sehr viel Wert darauf, dass man den Geboten von Allah, den Propheten, Khalifen, auf beste Weise vortragen soll. Auch nur ein kleiner Fehler könnte zu einer falschen Bedeutung führen. Abdul Badi Dami der Region Islamabad schreibt, dass Herr Khaja und er im Rahmen des Nusajan-Programms die Möglichkeit hatten, gemeinsam in Sierra Leone zu dienen. Nach der Rückkehr nach Pakistan war er zuerst für die Regierung tätig. Später zog er nach Islamabad, wo er Teil der SDPI wurde. Er wurde in diesem Institut sehr erfolgreich und trotz des Ruhmes arbeitete er mit hervorragender Aufrichtigkeit. Er arbeitete für die Bekämpfung von gefährlichen Chemikalien, die in Nahrungsmitteln, Abwassersystem und Schönheitsprodukten enthalten sind. Und in dieser Arbeit erhielt er weltweit sehr viel Ansehen. Er hat auch diesbezüglich einige Bücher publiziert. Immer wenn er ein Buch publizierte, schickt auch eine Kopie an Herr Badi. Herr Badi sagt auch, dass er nun viele Bücher von ihm besitzt. Er war ein sehr aufrichtiger Ahmadi, der eine besondere Beziehung zum Khilafat hatte. Für die Erziehung der Khudam zeigte er ihre Schwächen auf, damit sie diese verbessern würden. Über Khaja Mahmud schickt neben Pakistan auch aus Deutschland, Schweden, Burkina Faso, Amerika, Aserbaidschan, Schweiz, Nigeria, Ägypten, Bahrain und aus vielen anderen Ländern Wissenschaftler, Abgeordnete von Ministerien, Universitätskanzler, Professoren, Vorsitzende von Bürgergesellschaften und von NGOs Kondolenzschreiben. Seine Kinder schickten diese auch an mich. Es waren sehr viele. Eine dieser Nachrichten kann ich jetzt beispielsweise vorlesen. Herr Charles Brown, Vorsitzender der World Alliance for Mercury Free Density in Washington, schreibt: Dr. Mahmud Khaja war ein äußerst einzigartiger und außergewöhnlicher Arbeiter der Gesellschaft. Er war sehr wichtig für die neueste Wissenschaft über Giftstoffe mit seinen hervorragenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen, für die Fortschritte bei dieser Forschung und der Verleihung einer Grundlage für die Arbeit von staatlichen und privaten Institutionen. Seine unter internationalen Organisationen jahrzehntelang arbeitenden Führungskräfte halfen dabei, Abkommen zwischen Ländern zu verwirklichen, in denen der Bürgergesellschaft gemeinsame Vereinbarungen zu treffen und Gefahrenstoffe in Pakistan zu verringern. Im Jahre 2019 erhielt er von Pacific Basin Consumption on Environment and Health die Chairman's Trophy. Zu den Tätigkeiten von Dr. Mahmud gehört auch der Vorsitz einer internationalen Organisation. Aus allen bisher gewählten Vorsitzenden war er der einzige Doktor, der kein Arzt war. Er war ein PhD-Doktor. Indisch haben viele weitere Wissenschaftler ihn gelobt, wozu auch Ärzte aus Deutschland und der Schweiz gehören. Möge Allah, der Allmächtige, dem Verstorbenen vergeben und gnädig sein, seinen Hinterbliebenen Geduld gewähren und sie dazu befähigen, seine Tugenden weiterzuführen.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر